Hey, Tamo. Hallo.
Hallo.
Hi. Geht's dir gut?
Ja.
Sehr gut, mir geht's auch gut. Tamo, einen Applaus. Hey. Ja, ihr fragt euch vielleicht, warum. Der Tamo macht Producing heute und er lenkt uns durch diesen Tag. Er sorgt dafür, dass in diesem Chaos von all diesen vielen Mitarbeitern und all dem To-Do eine Ordnung reinkommt. Und er hat seine Position eingenommen heute, seinen Job gemacht und uns heute Morgen schon motiviert, heute Morgen im Briefing. Deshalb vielen Dank, Tamo, dir. Herzlichen Applaus. Cool. Ja, schön, dass du da bist. Hier in Reutlingen, in den Räumen. Schön, dass du in Balingen da bist, in Münzingen und natürlich auch im Stream und im Podcast. Ganz herzlich willkommen. Hat dir heute schon jemand gesagt, dass du gut aussiehst? Ja, sehr schön, das war eine super Reaktion. Falls dem nicht so ist, gibt's jetzt Gelegenheit. Sag doch deinem Nachbarn, deiner Nachbarin einfach mal ganz kurz, dass er oder sie gut aussieht. So, und möglicherweise sitzt du jetzt gerade am Stream oder im Podcast und denkst, da ist aber niemand, der jetzt mit mir redet, dann mach ich das jetzt. Ich sag dir, du siehst gut aus. In deinem geblümten Pyjama oder in deinem Adidas Trainingsanzug, wie immer du gerade unterwegs bist, du siehst gut aus. Kommt irgendwie gar nicht so richtig rüber, oder? Es ist nicht so richtig glaubwürdig, wenn man dazu aufgefordert wird. Wäre ja schon viel cooler, das hätte jetzt jemand gemacht, ohne dass ich ihn darauf hingewiesen hätte. Sidekick an die Eheleute, vielleicht mal dran denken morgens, könnte man mal machen. Aber auch an dich im Stream. Ich meine, ich sag das jetzt so, du siehst gut aus in deinem Pyjama oder so und ich sehe dich ja noch nicht mal. Es ist total unpersönlich. Und wir merken, das kommt nicht so richtig rüber. Und das ist jetzt schon positiv, das war ein Kompliment. Aber wie muss es erst sein, wenn es um eine Ermahnung geht? Wenn es darum geht, dass sich jemand korrigiert und das dann auch noch aufgefordert oder unpersönlich, boah, da steigst du sofort aus und sagst, nee, also das ist jetzt nicht so richtig mein Ding. Und so ein bisschen ist es so mit dem Epheserbrief. Dieser Typ, dieser Paulus, der hat vor 2000 Jahren einen Brief an eine Gemeinde geschrieben und wir lesen den heute wie aus einer Distanz heraus und das ist Kompliment, dieser Epheserbrief, und er ist gleichzeitig auch Ermahnung. Und wir lesen das mit so einer Distanz und denken so, boah, betrifft mich das überhaupt? Ist das überhaupt mein Ding? Und deshalb möchte ich einfach nochmal den Rat auch loswerden an uns alle, an die ganze Church. Begleitet diesen Epheserbrief mit eurer Small Group. Lest es mit einer Gruppe zusammen in einer Zweierschaft oder mit einem Ehepartner oder wer immer so dein Ansprechpartner ist oder Gruppe. Aber geh mit diesem Epheserbrief in eine Gruppe hinein, in der du Beziehung lebst, in der es Menschen gibt, die nah dran sind, der dir dieses Kompliment auch mal bestätigen kann oder die Ermahnung vielleicht auch unterstreichen kann. Es ist so anders, ob wir diese Ansprache persönlich bekommen oder ob das irgendwie so eine neutrale Ebene ist. Und wenn du jetzt sagst, hey, ich habe gar nicht so eine Gruppe, ich bin in keiner Small Group, dann ganz herzliche Einladung, nutz die Gelegenheit jetzt und such dir eine. Such dir so eine Gruppe, in der man gemeinsam unterwegs sein kann, in der man gemeinsam auch so einen Epheserbrief studieren kann. Ich möchte jetzt ziemlich steil einsteigen, denn es ist ja nicht der erste Sonntag, wir sind schon ein bisschen unterwegs drin. Ganz kurz zur Erinnerung, die ersten drei Kapitel dieses Briefes, darin schreibt Paulus, was Jesus für uns getan hat. Das fasst er nochmal zusammen und die zweiten drei Kapitel, es sind insgesamt sechs, spricht er darüber, was das jetzt bedeutet. Was heißt das für unser Verhalten, für unser Umgang miteinander, wie wir unseren Christsein, unseren Glauben leben sollen. So, und da heißt es jetzt, Epheser Kapitel 5, Vers 15. Achtet also genau darauf, wie ihr lebt. Nicht wie Unwissende, sondern wie weise Menschen. Nutzt die Zeit, so gut ihr könnt, denn wir leben in einer schlimmen Zeit. Yes, das liest sich erstmal gut, oder? Nutzt die Zeit, carpe diem. Das ist doch dran, hey, kauf die Zeit aus. Hol alles raus aus deinem Leben. Gib dir Mühe, damit du nichts verpasst, damit irgendwie alles reinpasst. Man könnte schon meinen, hey, das ist ein brandaktueller Brief. Nicht 2000 Jahre alt, sondern in unsere Gesellschaft reingeschrieben. So ein bisschen Pressure auch, Freizeitdruck. Ja, hol alles raus, guck, dass du nichts verpasst. Und dann heißt es weiter, lasst euch vielmehr von Gottes Geist erfüllen, ermutigt einander durch Psalmen, Lobgesänge und Lieder, wie sie euch Gottes Geist schenkt. Singt für den Herrn und jubelt aus vollem Herzen. Lieber Paulus, du triffst das Herz eines Neocharismatikers. Das leben wir doch, oder? Hey, vom Geist erfüllt spirituelle Erlebnisse, Worship, Lobpreis, Jubel, Halleluja. Jawohl, da haben wir sie. Ja, yeah, come on. Das mögen wir. Paulus, wir lieben dich. Lass uns die Bibel zuklappen. Das war heute eine richtig ermutigende Zeit. Wir machen viel gut. Ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ey, ich oute mich ja immer in den Predigten, ganz oft lese ich so Bibel. Ich mache das echt so. Und wenn ich dann so einen Moment habe, wo ich so richtig denke, so yes, come on, dann mache ich die Bibel zu und denke, heute ist ein guter Tag. Der Herr ist für mich. Tatsächlich geht das hier noch so ein bisschen weiter und es steht was zwischen den Zeilen. 17 und 18a. Seid nicht verbohrt, sondern begreift, was der Herr von euch will. Betrinkt euch nicht, das führt nur zu einem ausschweifenden Leben. Vielleicht hätten wir doch zuklappen sollen. Jetzt wird es ein bisschen unangenehmer. Seid nicht verbohrt. Seid nicht stur. Was dann? Also hast du mir überlegt, was ist die Alternative von Verbohrtsein, von Stursein? Was ist das Gegenteil? Lass dich korrigieren. Und jetzt wird's uncool. Lass dich korrigieren. Ja, das mögen wir aber nicht wirklich. Also korrigieren lassen und das auch noch im christlichen Kontext, das ist nicht mehr so cool, das ist nicht mehr Halleluja. Da hat gerade auch keiner geklatscht spontan. Lass dich korrigieren. Ja doch, yeah, come on. Lass dich korrigieren. Nein, das ist Privatsache, das ist übergriffig, das wollen wir nicht. Miteinander jubeln und Lobgesänge, ja, aber korrigieren gegenseitig, da wird es uns dann doch schon ein bisschen zu eng. Und dann nimmt er auch noch so ein witziges Beispiel. Betrinkt euch nicht. Hä? Wisst ihr, das ist so, als ob ich jetzt hier von meiner Bühne aus zu euch im Stream sage, hey, sauft nicht so viel Kaffee. Und was ist die erste Reaktion? Kannst du gar nicht wissen. Du weißt doch gar nicht, ob ich gerade Fanta trinke oder Kaffee oder grünen Tee. Wir gehen erstmal auf Distanz gegenüber dem. Betrinkt euch nicht. Warum schreibt er? Haben die so viel gesoffen in Ephesus? War das so? Das ist so weit weg für uns. Gell? Warum sagt er, betrinkt euch nicht? Ist das so eine Aussage ins Blaue hinein? So nach dem Motto, hey, komm, probieren wir es mal. Wenn es ein paar trifft, dann ist es zurecht. Seid nicht verbohrt. Begreift, was der Herr von euch will. Es gibt unglaublich viele Menschen, die lesen hier ein Alkoholverbot rein. In der Bibel steht, du sollst kein Alkohol trinken. Das steht da überhaupt nicht. Da steht, betrinkt euch nicht. Besauft euch nicht. Gebt euch nicht einem Rausch hin, den ihr hinterher bereuen müsst. wo ihr enthemmt seid, wo ihr nicht mehr wisst, was ihr tut, im dümmsten Fall noch nicht mehr wisst, was ihr gesagt habt. Es geht Paulus nicht um ein Alkoholverbot. Es geht ihm darum, dass wir unseren Verstand einsetzen, uns korrigieren lassen und ein inneres Mindset bekommen, in dem wir offen werden, dass uns jemand was sagen darf. Okay, mit diesem Mindset beginnt er. Jetzt wird's spannend. Ordnet euch einander unter. Tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Und jetzt holt ein heißes Eisen raus. Ordnet euch einander unter. Komm, machen wir mal einen kurzen, ehrlichen Test. Wer von euch findet das cool? Unterordnen. Ihr seid entweder ehrlich oder habt schwache Arme. Unterordnung, das ist doch nicht cool, oder? Unterordnung, das hat sowas mit Ranking, mit Hierarchie, das ist immer irgendwie was Komisches. Und wisst ihr, zu Unterordnung ist mir was eingefallen. Ich will euch das einfach nur mal optisch darstellen. Sapse, würdest du bitte mal auf die Bühne kommen? Ich weiß nicht genau, wo sie gerade, da ist sie. Ein Applaus für unsere Sapse. Sapse, komm mal zu mir. Ohne Worte. Merkt ihr was? Wir spüren etwas. Vielen Dank dir. Vielen Dank. Dankeschön. Wir spüren in diesem Bild etwas, was für uns menschlich mit Unterordnung zu tun hat. Unterordnung ist für uns ganz oft mal so ein kurzes Abchecken der Situation. Lohnt es sich? Wie groß sind meine Chancen? Ich ordne mich lieber mal unter. Das ist, wie wir Unterordnung verstehen. Ein Abwägen unserer Situation und wenn es uns schlau erscheint, den unteren Weg zu wählen. So gehen wir mit Unterordnung um und so tickt momentan die Welt wieder. Ich hätte es fast nicht für möglich gehalten, dass wir 2025 wieder an dem Punkt angekommen sind. Aber wir machen gerade irgendwie so den weltweiten S-Vergleich. Wer hat den größeren Unterarm? Wer kann mehr drohen? Wer hat noch ein paar Prozent Zoll, die er einnehmen kann? Wer hat die Atomwaffen oder... Und wir merken, wir sind so geprägt von diesem Denken, das ist für uns Unterordnung. Und das hat was mit Schwachheit zu tun, das hat was mit Nachgeben zu tun, irgendwie eine seltsame Geschichte. Aber das meint Paulus nicht. Er sagt nicht, hey, wäg deine Chancen ab und dann wähl das kleinere Risiko. Tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Warum? Warum? Was soll uns das bringen? Mal ganz ehrlich, aus Ehrfurcht vor Christus. Und dazu muss man einfach wieder reinsteigen in diesen Anfang des Epheserbriefs, die ersten drei Kapitel, in denen er sagt, was Christus denn getan hat. Christus, der schon vor dieser Welt war, der davor schon den Thron Gottes mit bestiegen hat, der zu Rechten Gottes vorher schon saß. Er war der König aller Könige. Er war in Ewigkeit the number one. Er, der, wenn es irgendjemand jemals verdient hätte, sich über alles zu setzen, er hat gesagt, ich gehe auf die Erde und werde ein Baby. Ich mache mich abhängig von Maria und Josef, dass die mir die Windeln wechseln. Ich mache mich abhängig davon, dass die mich füttern. Ich gehe in eine Welt hinein, die mich verspottet, die mich verlacht, die mich ausspuckt, die mich schlägt, die mich tötet. Aus Ehrfurcht vor dieser Entscheidung wählen wir dieselbe Herzenshaltung. Nicht, weil es sich gut anfühlt, Nicht, weil es logisch überzeugend wäre. Paulus fängt noch nicht mal an mit überzeugen. Er sagt, aus Ehrfurcht diesem Jesus gegenüber, wähle dieselbe Einstellung der Unterordnung. Und das Problem ist, unsere Gefühle sind aber so stark. Wie wir empfinden, das ist so krass und so dominierend im Leben. Wir brauchen eine andere Perspektive auf das Thema Unterordnung. Wir haben früher im Schwimmbad gerne so Spielchen gemacht, so Menschenpyramiden, kennt ihr bestimmt auch, oder? So irgendwie aufeinander, dann gibt es einen Kreis und noch einer und irgendeiner klettert oben drauf. So, und jetzt habt ihr gerade noch die Situation, Sabse und ich, was würde das sagen, wer geht nach oben? Ja, ich, oder? Definitiv, macht doch Sinn. Unterordnen in göttlichem Sinn heißt nicht Schwäche zeigen. Unterordnen in göttlichem Sinn heißt seine Position einnehmen. Die Position, die dir zugedacht ist, wo du am meisten Sinn machst, wo du das System am besten unterstützen kannst, diese Position einzunehmen, und zwar mit Überzeugung. Das meint Unterordnen im göttlichen Sinn. Und wisst ihr, ich finde das super spannend, wenn man sich das mal anschaut in der Bibel. Von Anfang an wird Gott als Gemeinschaft bezeichnet. Schon im 1. Mose steht Gott im Plural. Lasst uns Menschen machen. Gott als Gemeinschaft. Und wisst ihr, was diese Gemeinschaft Gottes kennzeichnet? Unterordnung. Der Vater, der dem Sohn alles in die Hand gibt, der sagt, da hast du's. Ich ordne dir alles unter. Der Sohn, der kommt auf die Welt und uns immer wieder sagt, ich kann nichts machen, außer das, was ich vom Vater habe. Ich habe mich in allem dem Vater unterstellt. Er ist es eigentlich, auf den ich hinweise. Der Heilige Geist, der kommt, um auf Jesus zu deuten. Der sagt, ich bin total darunter. Jesus ist der Richtige. Und die drei, die übertreffen sich im Unterordnen. Ganz offensichtlich hat es bei Gott nichts mit Schwäche zu tun, hat es nichts mit Wertigkeit zu tun, sondern es hat was damit zu tun, deinen Platz einzunehmen, den richtigen Platz. So, und wenn wir diese Perspektive haben, und erst dann macht es Sinn, den Epheserbrief weiterzulesen. Ohne diese Einstellung wird es jetzt komisch. Aber wenn ich diese Einstellung habe, dann wird es spannend. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, so wie ihr euch dem Herrn unterordnet. Denn wie Christus als Haupt für seine Gemeinde verantwortlich ist, die er erlöst und zu seinem Leib gemacht hat, so ist auch der Mann für seine Frau verantwortlich. Und wie sich die Gemeinde Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen in allem ihren Männern unterordnen. Ihr Männer, liebt eure Frauen so, wie Christus seine Gemeinde liebt. Er hat sein Leben für sie gegeben, damit sie ihm ganz gehört. Durch sein Wort hat er alle Schuld von ihr abgewaschen, wie in einem reinigenden Bad. Hey, was steht hier und was steht hier nicht? Paulus geht es nicht um ein Alkoholverbot, wenn er sagt, betrinkt euch nicht. Und deshalb müssen wir auch hier schauen, um was geht es ihm wirklich und nicht was reinlesen, was dort nicht steht. Was dort tatsächlich steht, und das wäre das allererste, das war der erste Vers, ordnet euch gegenseitig unter. Das ist schon mal das, womit er beginnt. Ordnet euch gegenseitig unter. Jetzt sagt er aber, und das steht wirklich da, ihr Frauen, ordnet euch unter. Wow, und das fällt uns so schwer. Das ist doch was, wo selbst ich als Mann und beinahe Emanze irgendwie das Gefühl habe, boah, das fühlt sich seltsam an. War das nicht die Rechtfertigung, über Jahrtausende Frauen klein zu halten? Frauen ihren Platz nicht zu geben? Was will er uns sagen dann damit? Zunächst mal, es geht hier nicht um Wertigkeit. In Gottes Augen ist Unterordnung keine Frage des Selbstwerts. Und wenn du dich als Frau unterordnest, reduzierst du damit nicht deine Wertigkeit, ganz im Gegenteil. Dort, wo wir die Positionen einnehmen, erhöhen wir unsere Wertigkeit, weil wir dem gerecht werden, was Gott für uns vorgesehen hat. So, jetzt sagt er, ihr Frauen ordnet euch unter und ihr Männer übernehmt Verantwortung. Und ich habe wirklich brutal viel darüber nachgedacht. Warum schreibt er das so? Warum trennt er das voneinander? Es ist ein Brief voller Komplimente und voller Ermahnung. Nimm nun mal an, könnte es sein, dass Paulus das rausgreift, was uns am schwersten fällt? Jetzt kannst du natürlich sagen, ja, jetzt kommt wieder Klischee, Mann, Frau. Halt's mal ganz kurz einfach nur aus. Wenn wir uns die Geschichte vom Sündenfall anschauen, Eva fiel es unglaublich schwer, sich unterzuordnen. Sie rebellierte. Sie musste verführt werden und ging ihren Weg. Adam fiel es unfassbar schwer, Verantwortung zu übernehmen. Die war's. Seine erste Reaktion. Keine Scham, keine Reue. Die war's. Und ganz nebenbei, die Frau, die du mir gegeben hast, ich bin raus. Ha, merkt ihr was? Wow, geht Paulus tief. Könnte es einfach nur sein, dass er die wundesten Punkte anspricht? Er sagt, hey Frauen, es fällt euch so unfassbar schwer, euch unterzuordnen. Ihr Männer, es fällt euch so unfassbar schwer, Verantwortung zu übernehmen. Stellt euch mal nur vor, einfach nur eine Fantasie. Beide würden tun, was Paulus rät. Wow. Habt ihr ein Gefühl, was da entstehen wird? Wie unfassbar kraftvoll Beziehung wird, wenn jeder seine Position einnimmt, wenn jeder, ohne zu gucken, ob der andere jetzt irgendwie besser wegkommt oder weniger, wenn jeder das einnimmt, wo er seine Stärke, seine Schwäche hat, seine Position einnimmt und Verantwortung dafür trägt, ich glaube, es ist unfassbar, was möglich wird. Und das Spannende ist, Paulus überträgt das ja. Er schreibt weiter. Er sagt, hey, ich nehme das, dieses Bild der Ehe, als ein Gleichnis, als ein Bild, als ein Symbol für Gemeinde. Ich nehme das nur als ein Bildnis für das, wie Gemeinde eigentlich ticken sollte, wie Gemeinde mit Jesus unterwegs ist. Jeder nimmt seine Position ein, die ihm gedacht ist. Jesus seine, das hat er schon getan, und wir unsere. Und dann stell dir vor, was da entsteht, wie viel Kraft da drin steckt. Es geht auf einmal nicht mehr um eine Geschlechterdiskussion. Und das unterstreicht Paulus. Das ist nicht nur eine Fantasie von mir. Das Kapitel 6 beginnt damit, ihr Kinder gehorcht euren Eltern. Danke, Paulus. Das ist doch super. Come on. Damit ist so die Rangfolge endlich klargestellt, oder? Aber er schreibt auch, ihr Väter, behandelt eure Kinder nicht ungerecht, sonst fordert ihr nur ihren Zorn heraus. Eure Erziehung soll sie vielmehr in Wort und Tat zu Gott, dem Herrn, hinführen. Und wisst ihr, was ich seltsam finde? Aus diesen paar Versen vorher haben unfassbar viele Leute mit mir eine Geschlechterdiskussion angefangen. Aus dem Vers noch kein einziger. Es kam keiner zu mir, der gesagt hat, hey du, Väter müssen gerecht sein, Mütter nicht. Wir lesen die Bibel so, wie es uns passt und nicht, wie es da steht. Wir verdrehen das Ganze so, damit es unserem Stolz und unserer Sturheit entspricht. Aber nicht so, dass wir diese Korrektur, die da eigentlich drinsteht, auch annehmen könnten. Da geht es doch nicht um Mütter und Väter und Töchter und Söhne. Da geht es um ein Miteinander. Da geht es darum, wer nimmt welche Position ein. Fürsorge und Verantwortung, um Jesus ähnlicher zu werden. Hey, ich glaube, das ist das Schwerpunktthema von Paulus. Ich glaube, um das geht es wirklich. Fürsorge und Verantwortung, gegenseitig, um Jesus ähnlicher zu werden. Das ist es, was er uns eigentlich sagen möchte. Das ist es, was er uns ins Jahr 2025 hineinschreibt. Wo er sagt, hey, dazu seid ihr Gemeinde, dazu seid ihr ein Leib, dazu seid ihr zusammen, um euch gegenseitig fürsorglich, verantwortungsvoll zu begleiten. Lasst euch korrigieren, hört auf mit diesem Stursein. Ich habe mir da zu Hause einen Satz dazu aufgeschrieben. Wir sind ein Leib, ein großes Gemeinsames und nicht eine Ansammlung von geretteten Egoisten. Wir sind keine Ansammlung von geretteten Egoisten. Als ich diesen Epheserbrief für mich nochmal durchgelesen habe, da kam mir irgend so ein Bild. Ich fand es irgendwie spannend. Vielleicht kannst du auch was damit anfangen. Folgende Fantasie. Du hast das ewige Leben. Wow, ist cool, oder? Stell es dir einfach kurz vor. Ja, mach die Augen zu, wenn es dir hilft. Stell es dir mal ganz kurz vor. Du hast das ewige Leben. Himmel. Ich weiß nicht, wie bei dir Himmel aussieht, ewige Brotzeit oder kein Himmel. So, jetzt habt ihr eine Vorstellung? Ja? Kommt damit? So, jetzt macht ihr kurz die Augen wieder auf und guckt euren Nachbar an. Der ist auch da. Ist es jetzt noch Himmel? Oh, ha. Krasse Frage, oder? Ist es jetzt noch Himmel? Ich sage euch eins und das ist sehr hoffnungsvoll. Es wird Himmel sein. Es wird Himmel sein. Aber dazu muss etwas geschehen. Und jetzt halte ich gut fest, das musst du aushalten. Wenn du so bleibst, wie du heute bist, wird es nicht Himmel sein. Vergiss deinen Nachbarn, bleib bei dir. Wenn du so bleibst, wie du heute bist, wird es nicht Himmel sein. Aber Gott ist gnädig. Gott ist so gnädig, dass er dich und mich verändert. Gott formt uns. Gott bringt uns an einen Punkt, wo er sagt, hey, es wird Himmel sein. Auch für die anderen. Und deshalb lässt er dich nicht so, wie du bist. Und der Schlüssel zu dieser Veränderung ist Unterordnung. Und das müssen wir begreifen. Nur über diesen Weg werden wir zu dem, was aus uns miteinander mal Himmel macht. Indem wir anfangen, uns unterzuordnen. Und Gott beginnt jetzt schon damit. Und so können wir diesen Vers, den ich am Anfang gelesen habe, verstehen. Achtet also genau darauf, wie ihr lebt. Nicht wie Unwissende, sondern wie weise Menschen. Nutzt die Zeit, so gut ihr könnt, denn wir leben in einer schlimmen Zeit. Seid nicht verbohrt, sondern begreift, was der Herr von euch will. Betrinkt euch nicht, das führt nur zu einem ausschweifenden Leben. Lasst euch vielmehr von Gottes Geist erfüllen. Und jetzt vergiss den Alkohol. Eigentlich sagt Paulus, hör auf damit, dich von der Welt berauschen zu lassen. Hör auf damit, dich von all den Dingen, was das Leben so ausmacht. Schaffe, Herr Islerbauer. Ständige Ablenkung durch irgendwelche Medien. Deinen Egoismus zu pflegen, deine Karriere nach vorne zu bringen. Was immer diese Dinge sind, die dich berauschen. Leg es ab. Lass dich von Gottes Geist neu erfüllen. Und wisst ihr, was passiert, wenn Gottes Geist uns erfüllt? Wir kehren um. Wir ordnen uns unter. möchte jetzt ein Gebet sprechen und ich lade dich einfach ein, das für dich selber ganz persönlich mitzubeten oder während des nächsten Liedes für dich zu beten. Aber es ist ein Gebet, das in mir hochkam, als ich mich wieder neu diesem Geist ausgeliefert habe. Vater im Himmel, ich bitte dich um Vergebung. Ich bitte dich, vergib mir, dass ich meinen Platz nicht einnehmen wollte, weil ich so sehr auf die anderen geschaut habe und weil ich so sehr damit beschäftigt war, den Platz von anderen zu beneiden, anstatt meinen Platz einzunehmen. Vater, vergib mir, dass ich mich an dieser Welt berauscht habe, um mich von dir abzulenken. Und ich bitte dich, komm du mit deinem Geist und füll mich aufs Neue. Herr, ich stehe heute hier und ich lasse los. Ich ordne mich ein in deine Ordnung. Und ob mein Platz ganz unten in dieser Säule ist oder ganz oben, du darfst es bestimmen. Vater, und ich danke dir, dass ich in deinen Augen wertvoll und geliebt bin und mir diesen Wert nicht erarbeiten und erkämpfen muss. Vater, danke, dass keine Sünde meinen Wert minimieren kann, den du mir zugesprochen hast. Vater im Himmel, ich kehre um in deine Arme und bitte dich, dass dein Geist mich neu erfüllt. In Jesu Namen. Amen.
ICF Freudlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-freudlingen.de.